kommt. Ich kann mich noch gut erinnern, für mich, Jesus und das Christentum, das war für mich so ein bisschen Wasser und dann gehen in die Lehre. So bis ich ungefähr 9 war und dann war ich in der Jungschar bei uns im Dorf, weil da gab es Pfeil und Bogen und Fußballspielen und richtig coole Geländespiele und Lagerfeuer und super Gemeinschaft mit allen meinen Kumpels. Und dann war ich einen Sommer lang in der Jungschar mit meinen Freunden da dabei. Und dann danach, so mit 10 bis ich 14 war, war wieder gehen in die Lehre. Und dann war Jesus und das Christentum für mich mit 14 ein Jahr lang ein schwarzer Talar, Konfirmandenunterricht, ein roter DIN A4-Ordner und viele Themen, die mich null interessiert haben. Die vorgetragen von einem Mann, der da vorne saß, mit absoluter Leidenschaftslosigkeit, die so krass ansteckend waren, dass ich am Ende dieses Jahres, nach dem Fest, das da gefeiert worden ist, Konfirmation, das als mein Abschiedsfest genommen habe, der Kirche den Rücken zugekehrt habe und damit auch Gott. Und ich dachte, okay, das war's, das ganze Gedöns, das ist alles altmodisch, uninteressant, überholt, da ist nichts für mich dabei, was meinem Leben irgendwie Sinn geben könnte, dass ich irgendwie glücklich werde. Da gab es keine relevanten irgendwie Antworten für mein Leben. Und heute, so knapp 40 Jahre später, hat mich dieser Glaube oder irgendwann hat mich dieser Glaube wieder eingeholt und heute bin ich gerne Christ. Ich sage das gleich vorab, für mich ist es ein hoher Wert. Ich bin gerne Christus-Nachfolger. Und das ist heute Abend auch die entscheidende Frage. Warum denn gerade Jesus? Warum gerade Jesus? Warum behaupten Christen seit über 2000 Jahren so kompromisslos, Jesus alleine ist es? Warum gibt es nicht viele irgendwie Wege, um glücklich zu werden? Warum kann nicht einfach jeder irgendwie glauben, was ihm so hilft? Und wir haben das vorher gehört. Wer sagen die Menschen, dass ich bin? Und dann gibt es viele Antworten. Warum gerade Jesus? Oh, das kommt alles auf einmal, ha? Ist egal, wir kriegen es trotzdem hin. Sorry. Die periodisch übers Jahr hinweg gibt es mindestens eine Spiegelausgabe, eine Sternausgabe, die irgendwas mit Jesus zu tun hat. Es gibt Jesus-Film und ganz aktuell Platzverweis für Jesus. Also Jesus, der ist irgendwo überall da. Wer sagen die Menschen, dass ich bin? Und schon damals gab es viele Antworten von den Jüngern, die da gekommen sind und von den Menschen drumherum. Warum gerade Jesus? Wenn man Jesus selber fragt, dann hat er einen ganz klaren Selbstanspruch. In einem der Evangelien, die über Jesus schreiben, von einem seiner nahen Leute, die mit Jesus zusammen waren, im Johannesevangelium, da sagt Jesus einmal: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also, warum gerade Jesus? Ich will mal drei Antworten geben: eine kurze, eine lange und eine kurze. Erstens die kurze, weil Jesus historisch plausibel war und ist. Jesus sagt, ich bin, das ist sein Selbstanspruch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber er sagt erstmal, ich bin. Wenn Jesus nur ein glorreicher Mythos ist, so eine heldenhafte Legende oder einfach nur ein schönes, mutmachendes Märchen, das glauben ja viele, ja, ist ja schön, mutmachendes Märchen, so ein paar nette Sprüche, und der ist ja irgendwie gestorben, wieder auferstanden und ist ja schön, nach dem Winter kommt der Frühling und irgendwie ist alles so hoffnungsvoll. Also Jesus ist so ein hoffnungsvolles Märchen, aber dahinter keine historische Wahrheit steckt, eine Tatsache, ein Realitätsbezug, dann sollte man meines Erachtens niemandem zumuten, Jesus nachzufolgen. Weil für manche derer, die das tun, bedeutet das, dass sie relativ stark verfolgt werden oder sogar umgebracht. Also so diese Message von Jesus hat nur dann wirklich Sinn, wenn das historisch auch plausibel ist. Und ich persönlich würde auch nur diesem Jesus nachfolgen, wenn das, was er sagt, auch am Ende stimmt. So, dass es nicht einfach nur ein Placebo-Geschäft ist, wo ich so irgendwas kriege, so ein bisschen eine Spritze Religiosität, die mir so ein bisschen aufhilft, aber am Ende eigentlich weiß, ich werde am Ende eigentlich verarscht. Also so, ist zwar nett, aber am Ende kommt nichts dabei raus. Und mir ist es wichtig, persönlich, Jesus sagt, ich bin. Das ist historisch klar. von der Bibel her klar belegt, aber es gibt auch viele außerbiblische Dokumente, die sagen, dieser Jesus, der hat gelebt. Tacitus, ein Historiker. Dieser Name stammt von Christus, den der Prokurator Pontius Pilatus unter der Herrschaft des Tiberius zur Todesstrafe verurteilt hatte. Also der das sagt, Jesus hat gelebt. Oder Josephus Flavius, ein jüdischer Historiker, der jetzt nicht unbedingt daran interessiert war, dass die Wahrheit von Jesus, kurz zu sagen, das Stadtgespräch übernimmt. Aber auch er hat in seinem Buch geschrieben, um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, mit, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen. Also es gibt noch viele weitere Quellen, außerbiblische, das zeigen, Jesus hat gelebt. Dieser Mann aus Nazareth, den gab es und es gab auch schon viele, die ihn beschrieben haben als nicht nur menschlich, sondern auch nochmal was mehr als menschlich. F.F. Bruce hat es mal zusammengefasst, der Theologe und Historiker hat gesagt, die Geschichtlichkeit Jesu ist für einen unvoreingenommenen Historiker ebenso unumstößlich wie die Historizität von Julius Caesar. Wer von einem Christus-Mythos spricht, ist kein Historiker. Also ist mir wichtig, Jesus sagt, hey, ich bin. Das ist historisch plausibel und deshalb Jesus mal ernst zu nehmen, ist schon mal eine gute Sache. Dieser Mann hat gelebt, historisch gibt es keinen Zweifel. Aber, und das ist wichtig, er sagt nicht nur, ich bin historisch plausibel, nein, er ist auch wichtig, weil er himmlisch exklusiv ist. Warum gerade Jesus? Weil er himmlisch exklusiv ist. Die Frage ist ja, warum bewegt dieser Mann 2000 Jahre später immer noch Milliarden von Menschen? Warum reden heute noch Leute über einen jüdischen Wanderprediger, der damals kein Geld hatte, ohne politische Macht, ohne große Armee? Warum ist es so wichtig? Wir reden von Trump und anderen Dingen, die haben viel Geld, viel Armee, viel politischen Einfluss, kann man verstehen. Aber warum noch von Jesus? Und die Antwort ist ganz klar, Jesus gibt die. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Warum? Weil niemand so gelebt hat wie Jesus. Niemand hat so gelebt. Er hat ein einzigartiges Leben, er hatte einen einzigartigen Tod und einen einzigartigen Durchbruch. Lass uns mal seinen Lebensweg anschauen. Jesus sagt, ich bin der Weg, dieser Lebensweg. Jesus hat ein einzigartiges Leben. Er durchbrach viele gesellschaftliche Grenzen. Als religiöser Führer, als die religiösen Führer von Israel damals Menschen verachtend auf die Seite getan hat, Prostituierte, da ließ Jesus die an den Tisch herankommen, seine Füße salben. Als andere korrupte Kollaborateure wie Zachäus hassten, begegnete Jesus diesem Zachäus und hat sich bei ihm zum Abendessen eingeladen. Er hat sie mit Würde behandelt. Als diese Männer dort eine Ehebrecherin steinigen wollten, sagte Jesus, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Während Imperien auf Macht bauten, wusch Jesus seinen Jüngern die Füße. Während Herrscher irgendwelche Paläste bauten, hatte Jesus keinen Ort, an dem er sein Haupt hinlegen konnte. Jesus, wenn man dieses Leben so liest, sieht man, der lebte radikale Demut, radikale Einfachheit. Er lebte radikale Liebe, radikale Achtsamkeit. Er lebte radikale Gerechtigkeit und radikale Lebensfreude. Und weißt du, was mich am meisten an diesem Jesus fasziniert? Er liebte Menschen immer. Und sogar schon bevor sie sich verändert hatten. Nicht erst nachher, wie wir das manchmal tun. Jesus liebte Menschen schon bevor sie sich verändert hatten, nicht nachher. Er liebte sie vorher. Und vielleicht noch verrückter, Jesus, sein Leben war auch Jahrhunderte vorher angekündigt. Vielleicht das größte Zeichen seiner Einzigartigkeit in seinem Leben liegt in der Erfüllung der Prophetien, die vorhergesagt waren. Also wer so die Bibel nicht so kennt, da gibt es Altes und Neues Testament. Und Jesus ist so der ab dem Neuen Testament. Aber ganz viel von Jesus steht auch schon im Alten Testament über den Messias, der da kommen wird und der dieses Reich Gottes aufbauen wird. Und diese Dinge, die im Alten Testament über ihn stehen, so ein bisschen nach vorne deuten, die nennen wir Prophetien. So bei uns in christlichen Kreisen. Und es gibt ganz viele Prophetien. Und Jesus, der erfüllt ganz viele von ihnen. Jesus erfüllt diese Prophetien, nicht nur ein paar. Aber mal ein paar Beispiele. Ihr kennt es vielleicht, Weihnachten geht man in die Kirche und dann ist Jesus geboren in Bethlehem. Das ist eine Erfüllung von Micha Kapitel 5, Vers 1. Er ist geboren von einer Jungfrau, Jesaja 7, 14. Er war vom Stamm Davids, 2. Samuel 7. Er zog nach Jerusalem, das ist ja gerade erst passiert, kurz vor Ostern, mit einem Esel ein, Zacharia 9, Vers 9. Er wurde für 30 Stilberstücke verraten, Zacharia 11, Vers 12. Seine Hände und Füße wurden durchbohrt, Psalm 22. Er wurde begraben bei den Reichen, Jesaja 53. Also ganz viele Prophetien, die Jesus erfüllt. Und das ist ganz klar. Jetzt könnte man sagen, ja, was ist das? Ein Mathematiker, Peter Stoner, berechnete mal die Wahrscheinlichkeit, dass eine einzige Person nur 8 dieser messianischen Prophetien zufällig in sich erfüllt. Also was ist die Wahrscheinlichkeit? Jetzt muss ich sagen, ich habe von Wahrscheinlichkeitsrechnung überhaupt keine Ahnung. Ich kann nur sagen, was er gesagt hat und dann den Vergleich aufstellen und dann können wir staunen. Also er sagt, diese Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 10 hoch 17. Also, das ist eine Zahl mit 17 Nullen hinten dran. Und dann gibt er den Vergleich. Er sagt, man könnte ganz Deutschland, also die Fläche von ganz Deutschland, mit 1-Euro-Stücken bedecken. Und zwar 4 Meter hoch. Also ganz Deutschland mit 1-Euro-Stücken 4 Meter hoch. Und dann eines dieser Euro-Stücke markieren, rot oder schwarz oder blau, was die Farbe dir am besten gefällt. Und die mischen wir zufällig unter die ganzen Euro-Stücke, die über die ganze Fläche von Deutschland belegt sind. Und jetzt landest du da irgendwo blind, bei Erfurt, Leipzig oder Stuttgart oder natürlich auch hier in eurem schönen Schopfloch. Und du landest da einfach blind irgendwo und du darfst einmal zugreifen. Und bei dem einmal zugreifen kriegst du genau dein markiertes Stück. So hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person diese 8 Prophetien zufällig erfüllt. Das Interessante ist aber, Jesus hat nicht einfach nur 8 erfüllt, er hat über 300 dieser Prophetien, die da sind, indirekte und direkte, in sich erfüllt. Mit anderen Worten, und so habe ich es mal für mich formuliert, Jesus ist nicht einfach nur ein Religionsgründer, der zufällig in der Geschichte irgendwie auftaucht, wie viele andere auch. Nein, er ist Gottes angekündigter Weg zurück zur Liebe und Gerechtigkeit des Vaters. Das war schon vorgeplant. Er ist der Weg. Aber er ist nicht nur der Weg, nein, er ist auch die Wahrheit. Er sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Und vielleicht beginnt hier unser Problem. Wir leben in einer Kultur, die sagt, oh, jeder hat so seine Wahrheit. Ihr kennt das. Aber die Wahrheit funktioniert nicht ganz so, dass so jeder seine Wahrheit hat. Beim Thema Geld merkt man das sehr schnell. Also stell dir vor, du hast noch so ein altes Sparbuch, gehst auf die Bank und willst es abheben, weil es irgendwie von deiner Oma noch da ist und jetzt willst du das holen und irgendwie in was, in irgendwelche ETFs anlegen. Und du hast aber da 6.000 Euro drauf. Und jetzt gehst du da hin und sagst, hey, ich hätte gern die 6.000 Euro. Und dann guckt der Bankangestellte auf der anderen Seite, guckt auf dein Sparbüchle und sagt, oh, da steht aber nur 600. Dann sagst du, hallo, da steht 6.600. Dann sagt der, ja, das ist ihre Wahrheit. Meine Wahrheit ist, es sind nur 600. Was würdest du machen? Du würdest wahrscheinlich den Bankmanager rufen lassen und sagen, halt mal, einer ihrer Angestellten hat nicht alle Tassen im Schrank oder kann nicht lesen oder warum auch immer. Kann ja passieren. Also Wahrheit, das ist nicht einfach nur irgendetwas Subjektives, du hast deine, ich habe meine. Wahrheit ist etwas, was in der Existenz, in der Realität sich zeigt. Ich kann natürlich sagen, hey, ich glaube nicht, dass Schwerkraft existiert, kann ich sagen, und springe trotzdem nicht unbeschadet vom Dach runter. So, das ist klar. Warum? Weil Wahrheit Wahrheit bleibt, ob wir das wollen oder nicht. Und Jesus behauptet hier etwas ganz Radikales. Er sagt, ich lehre nicht einfach nur die Wahrheit, ich deute nicht nur auf die Wahrheit hin, ich schlage euch nicht nur eine Wahrheit vor, ich bin die Wahrheit selbst. Und wenn wir wissen wollen, ob das stimmt, dann müssen wir ans Kreuz schauen. Denn am Kreuz zeigt sich, ob diese Worte, die Jesus spricht, glaubwürdig sind. Warum? Viele sagen, Jesus, das war einfach ein guter Mensch. so ein bisschen ein zu guter Mensch. Der hat zu sehr geliebt und wollte das allen recht machen und deshalb starb er auch viel zu früh. So ein bisschen wie Martin Luther King. Also so radikale Liebe, radikale Gerechtigkeit und er stand den Eliten radikal im Weg und deshalb wurde er umgebracht. So auch Jesus. So die Besten sterben jung, so diese Theorie. Leider zu viel geliebt, zu sehr radikal gewesen. Hätte so ein bisschen weniger darüber gesprochen, dann wäre es vielleicht länger gegangen. Er war einfach zur falschen Zeit, am falschen Ort. Er war seine Zeit ein bisschen voraus. Wenn er jetzt da wäre, in der richtigen Zeit, der richtigen Geschichte, dann wäre das nicht passiert. Sein Tod war einfach so ein Unfall der Geschichte. Aber Jesus macht es sehr deutlich, Jesu Tod war einzigartig, so wie sein Leben. Er geht nicht zufällig ans Kreuz. Jesus, der kündigt seinen Tod mehrfach an. Seine Nachfolger haben es damals nicht gecheckt und haben ihm wieder nachgefragt. Selbst am Ende von 3 Jahren macht Jesus diese klare Ansage: Ich muss hoch nach Jerusalem, um dort zu leiden und zu sterben. Also Jesus wusste genau, was kommt. Stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, du weißt mit absoluter Sicherheit, nächste Woche, wenn du nach Freudenstadt fährst, dann wirst du dort öffentlich gefoltert und hingerichtet. Wer würde von euch gehen? Freudenstadt? Ihr geht nicht nach Freudenstadt, ihr geht nach Altenstadt. Wo geht ihr hin? Freudenstadt. So, aber wer würde gehen? Natürlich, keiner würde gehen, wenn er wissen würde, hey, da werde ich gefoltert und hingerichtet. Aber Jesus geht. Warum? Und die Antwort wird klar, wenn man in der Bibel liest, was die Jünger mit diesem Nicht-Checken angefangen haben. Seine Jünger haben es nicht gecheckt, besonders Petrus. Und Petrus sagt zu Jesus, oh, geh auf keinen Fall. Du sollst doch nicht sterben. Wir wollen doch eine Bewegung der Liebe haben. Aber Jesus stellt Petrus in den Senkel und sagt, hey, ich weiß, du meinst es gut mit mir, aber Petrus, was du hier rumlaberst, sage ich jetzt mal, das ist rein menschliche Geschichte. Gottes Plan ist viel größer. Mein Leiden und mein Sterben ist geplant, es ist gewollt. Jesus hat es vorher schon mal gesagt, er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern zu dienen. Sein Tod am Kreuz stellt nicht das schroffe, allzu frühe Ende seines Liebesplans dar für die Welt. Nein, das Kreuz war sein Liebesplan. Das Kreuz war sein Liebesplan. Es war nicht das Ende seines Liebesplans, oh, leider zu früh gestorben. Nein, das war sein Liebesplan. Und da müssen wir was verstehen, was uns vielleicht in unserer Kultur schwerfällt. Unser größtes Problem, das wir haben als Menschen, ist nicht irgendwie mangelnder Erfolg in der Schule, Studium oder sonstige Sachen. Unser größtes Problem ist nicht irgendwie schlechte Politik oder psychische Belastung oder ein schwieriges Elternhaus. Unser tiefstes Problem ist, wir Menschen leben getrennt von Gott. Manchmal einfach, weil wir engstirnig sind, manchmal, weil wir eigensinnig sind, manchmal, weil wir selbstsüchtig sind und manchmal zutiefst weltsüchtig. Wir suchen unser eigenes Glück woanders, ohne Gott. Und die Bibel nennt das Sünde, getrennt von Gott zu sein. Und Jesus erklärt über seinen Tod am Kreuz, ich bin gekommen, mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er wollte sterben. Er wollte sterben. Dafür ist er gekommen. Er bezahlt für deine und meine Schuld, für deine und meine Verletzungen, für meine Scham, für meine Schuld. Jesus wurde nicht Opfer des Kreuzes. Jesus opferte sich freiwillig am Kreuz. Er wurde nicht Opfer des Kreuzes. Er opferte sich freiwillig am Kreuz aus Liebe zu dir und zu mir. Jesus, der würde lieber sterben, als die Ewigkeit ohne dich zu verbringen, weil du getrennt bist von Gott und dafür jemand sterben muss, um dich wieder zurückzubringen zu Gott. Paulus, etliche Jahre später, interpretiert es mal so im 2. Korintherbrief. Denn Gott machte Jesus Christus, der nie gesündigt hat, dieses perfekte Leben, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Also im einzigartigen Tod Jesu zeigt er uns die Wahrheit über uns selbst und seine immense Liebe, dass wir weit weg sind von ihm, aber er uns wieder zurückholen will. Diese Wahrheit erkennen wir dort, weil er der Weg ist und die Wahrheit und er ist noch ein drittes, er ist das Leben. Er ist das Leben. Wir sehen es bei Jesus, ein einzigartiger Durchbruch. Das gefällt mir. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Da Papa tot liest seinem Kind vor, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ende. Das Kind sagt, die leben noch? Wie soll ich denn jetzt ohne Happy End schlafen können? So, was ist mit dem Tod? Jesus hat einen einzigartigen Durchbruch. Er hat nicht nur perfekt gelebt und ist geplant gestorben, und er ist auch am dritten Tag powerful auferstanden von den Toten. Ein absoluter Durchbruch. Also wenn Jesus tot geblieben wäre, wäre das Christentum heute erledigt. Game over, Ende. Doch drei Tage später passiert etwas, das alles verändert, die ganze Menschheitsgeschichte. Jesus besiegt den Tod. Und damit zeigt er etwas, nämlich, dass seine Wunder, seine Predigten, all das, was er versprochen hatte, nicht verpuffen und heiße Luft werden, sondern dass der Anspruch der ewigen Herrschaft Gottes, dass das in ihm drin ist. Dass seine Geschichte, die er erzählt, die richtige ist. Dass das Reich Gottes, das er angekündigt hat, ewig bleibt, weil er ewig bleibt. Die Auferstehung von Jesus ist das größte Wunder der Geschichte. Die Historiker diskutieren rum, aber es gibt so ein paar Dinge, die nicht wegzudiskutieren sind. Habe ich jetzt nicht die Zeit heute Abend, aber einfach mal, um das nochmal klar zu haben. Jesus starb definitiv. Das Grab war leer. Über 500 Menschen sagen nachher, wir haben ihn gesehen. Paulus berichtet darüber, die zu der Zeit noch lebendig waren und hätten Einspruch erheben können. Halte mal, es stimmt gar nicht. Seine engsten Freunde, die Jünger, starben später für diese Überzeugung. Wir wissen, dass mindestens 10 der 11 Jünger später als Märtyrer gestorben sind für die Überzeugung, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist. Menschen sterben manchmal für einen Irrtum, weil sie es nicht besser wissen. Aber für eine Lüge stirbt man sehr selten, vor allem wenn man die Lüge auch noch selber erfunden hat. Also wenn man die Lüge selber erfunden hat, dann würde man dann spätestens sagen, wenn es irgendwie drauf ankommt, dass ich dafür jetzt bezahlen muss oder vielleicht sogar sterben muss, sagen, hey, war nur Spaß, sorry. Aber die Jünger, die waren bereit dafür zu sterben. Niemand lässt sich für einen bewusst erfundenen Betrug kreuzigen, steinigen oder köpfen, weil Jesus lebt. Er hat den Durchbruch geschafft. Und deshalb sagt er, ich bin das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt nicht, ich verbessere dein Leben, nicht ich ergänze irgendwie dein Leben. Er sagt auch nicht, ich mache dein Leben so ein bisschen spiritueller. Nein, ich bin das Leben selbst. Und nur durch mich kannst du versöhnt werden mit dem ewigen, lebendigen, wahren Schöpfer Gott. Er sagt, nur in der Bindung an mich hast du dieses Leben. Nur in der Beziehung zu mir hast du die Möglichkeit, mit dem ewigen und lebendigen Gott versöhnt und verbunden zu sein. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das ist extrem exklusiv, fast schon anmaßend. Man würde vielleicht sagen arrogant. Die Juden haben gesagt blasphemisch. Manche würden sagen irrsinnig. Wie kann ein Normalsterblicher das von sich behaupten? Wir haben dieses Meme gesehen von Trump mit KI produziert, wo er sich so als der Messias, und alle Leute haben aufgeschrien, Trump kann das nicht sein, er ist ein Normalsterblicher. Wie kann er das von sich behaupten? Wie konnte Jesus das von sich behaupten? Ist es nicht blasphemisch? Ist es nicht arrogant? Ist es nicht vielleicht irrsinnig? Und jetzt wird es nochmal unbequem heute Abend. Jesus, der macht es sehr klar. Er lässt es nicht zu, dass man ihn einfach nur mag. Ich treffe immer wieder Menschen, wenn ich unterwegs bin, mit den Menschen rede, ihnen versuchen, von Jesus zu erzählen. Ich treffe immer wieder Menschen, die sagen, oh ja, ich mag Jesus auch. Das war so ein guter Lehrer. Jesus war so ein richtig schönes Vorbild für Nächstenliebe. Er war so inspirierend im Ruhen in sich selbst. Ich finde Jesus eigentlich auch so ein bisschen cool. Habe auch schon ab und zu mal in diesem Bibelbuch gelesen. Aber Jesus, der will nicht Menschen, die ihn nett oder cool finden. Jesus, der will Menschen, die ihm ganz vertrauen und ihr Leben ganz ihm anvertrauen, seinem Werk und seinen Worten. Alles andere macht keinen Sinn für ihn. C.S. Lewis, der bekannte Philosoph, der diese Narnia-Bücher geschrieben hat, der später in seinem Leben Christ geworden ist, der hat ein kleines Büchlein geschrieben, das heißt Pardon, ich bin Christ. Und da schreibt er etwas. Und er sagt, Ich möchte damit jedermann vor dem wirklich dummen Einwand bewahren, er sei zwar bereit, Jesus als großen Morallehrer anzuerkennen, nicht aber seinen Anspruch, Gott zu sein. Denn gerade das können wir nicht sagen. Ein bloßer Mensch, der solche Dinge sagen würde, wie Jesus sie gesagt hat, wäre kein großer Morallehrer. Er wäre entweder ein Irrer oder der Satan in Person. Wir müssen uns deshalb entscheiden, entweder war und ist dieser Mensch Gottes Sohn oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Wir können ihn als Geisteskranken einsperren. Wir können ihn verachten oder als Dämon töten. Oder wir können ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber wir können ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Also C.S. Lewis sagt, du musst dich entscheiden. Es gibt nur drei Optionen, keine vierte. Diese Möglichkeit hat Jesus nicht offen gelassen. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Jesus war entweder ein Geistesgestörter, sagt C.S. Lewis. Also er wusste nicht, dass er falsch lag, sondern er dachte, wie manche, die vielleicht geistesgestört sind in irgendwelchen Anstalten, dass sie Napoleon sind. Und so dachte Jesus, ich bin der Messias. Also der war einfach geistesgestört und er dachte wirklich ehrlich von sich selber, er wäre das und die Leute sind ihn auf den Leim gegangen. Also vieles spricht dagegen, dass er das war, seine hohe Morallehre und seine Rationalität und seine guten Worte, die sonst recht klar waren, zeigt, dass er wahrscheinlich kein Geistesgestörter war, aber es könnte sein. Oder er war ein Gauner. Ein Gauner heißt, er wusste, dass er es nicht war, der Messias, aber er behauptete es trotzdem, um irgendwie Gewinn draus zu schlagen. Macht, Geld oder andere Sachen. Also das ist wichtig. So, interessanterweise, wenn man sein Leben anschaut, dann sieht man nicht viel andere Lügen, sehr viel selbstlose Taten. Und am Ende für so eine Lüge gekreuzigt zu werden, spätestens da, und das habe ich vorher schon gesagt, würde man sagen, hier ist der Spaß zu Ende. Also war Jesus ein Geistesgestörter, war er ein Gauner? Beides scheint eher nicht zu sein, aber das könnte sein. Oder, sagt C.S. Lewis, er behauptete, dass er Gott war, weil er es wirklich ist. Er war entweder ein Geistesgestörter, er war ein Gauner oder er war Gott selber. Eine vierte Option, einfach neutral zu sein, lässt Jesus nicht offen. Also wenn du Jesus einfach nur als inspirierten Lehrer oder inspirierendes Vorbild sehen willst, dann ignorierst du das, was er eigentlich in seinem Anspruch sein möchte und sein will, nämlich Gott. Er will nicht einfach nur, dass du ein bisschen spiritueller bist. Er will nicht einfach nur, dass du ein bisschen moralischer bist. Er will nicht einfach nur, dass du zweimal im Jahr mehr in die Kirche gehst. Du darfst gerne ein bisschen spiritueller sein, du darfst gerne ein bisschen moralischer sein, du darfst gerne auch mehrmals in die Kirche gehen im Jahr. Aber das ist nicht, was er wirklich will. Er will nicht mehr und auch nicht weniger als deine ganze Loyalität. Er will dein Gott sein. Er will dein Gott sein. Sonst ist er gar nichts für dich. Sonst ist er gar nichts. Er will nicht einfach nur, dass man begeistert von ihm ist. Er will eine Beziehung zu dir haben. Er will, dass wir beten, singen. Oder von mir aus auch gerne singen, beten, wie wir das tun, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Der Mittelpunkt in meinem Herzen, ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke, ich gehöre dir. Ich will dir nah sein, ich werde dir folgen, mein ganzes Leben in dir verlieren. Das will Jesus. Du musst dich klar entscheiden, es gibt keine vierte Option. Also, Jesus, warum er? Weil es historisch plausibel ist, weil es himmlisch exklusiv ist. Und noch ein dritter kurzer Punkt, weil es herrlich befreiend ist. Es ist herrlich befreiend. Ich weiß noch, als ich mit 20 dann so Christen kennengelernt habe im EC, die mir das wahre Christentum nochmal aufgezeigt haben, vieles davon erzählt haben, was ich euch jetzt erzähle, warum Jesus so wichtig ist. Und ich weiß noch genau damals, als ich in diesem Prozess war, so ein halbes Jahr lang auf der Suche geistlich, dieses Leben in Gott zu finden, was meine größte Angst war. Meine größte Angst war, wenn ich alles an Jesus verliere, wenn ich mich ganz an ihn hänge, wenn ich alles aus ihm und mit ihm und für ihn leben möchte, hey, wo bleibt dann ich? Wird es nicht so eine Zwangsjacke für mein Leben? Warum bindet Jesus mein tiefstes Glück an eine lebendige, rückhaltlose Liebesbeziehung zu ihm? Warum ist es so intensiv verwoben? Warum kann er mir einfach nur Glück geben und mich in Ruhe lassen? Das wäre doch schön. So, gib mir Segen und lass mich in Ruhe. So haben wir das früher ab und zu gemacht in der Jungschar. Wisst ihr noch? Hey, da hat man die Jungschale, hat man 10-Euro-Schein ausgepackt. Hey, wer von euch will den 10-Euro-Schein? Das ist ein Geschenk. Und früher haben die Jungschale gesagt, ah nee, will ich nicht. Oh, kann das sein? Heute sagen alle, ich will ihn haben. Und dann hat man denen das gegeben, hat gesagt, hier ist den 10-Euro-Schein. Und so ist Jesus. Du kriegst seine Gnade geschenkt. Und ich habe immer gedacht, oh, Schei, tolle Überlegung. Habt ihr das schon mal gemacht, ne Jungschau? Habt ihr das? Nee, ihr wisst gar nicht, von was ich rede. Okay. So, also manche haben das gemacht. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen Kritik bringe, aber hey, das Problem war, der Jungschau hat dann die 10 Euro gehabt und ist damit losgestiefelt und konnte machen, was er wollte. So hat er das Geschenk gekriegt, aber das Geschenk war nicht gebunden an irgendeine Beziehung. Jesus sagt, hey, ich binde das größte Glück für dein Leben, ich binde erfülltes Leben, ewiges Leben, das binde ich an mich, an die Beziehung zu mir. Nicht einfach nur, ich will dich segnen, ich will dir Glück geben und dann machst du, was du willst. Warum bindet Jesus mein tiefstes Glück, mein erfülltes, mein ewiges Leben, eine lebendige, rückhaltlose Liebesbeziehung zu ihm? Und das war damals meine größte Angst. Bis ich gecheckt habe, was Augustinus so ausgedrückt hat, der dich gemacht hat, weiß auch, was gut für dich ist. Und dann habe ich kapiert, okay, das habe ich gecheckt. Und dann habe ich kapiert, dass Jesus so ein bisschen wie Mercedes ist. Also so ein bisschen wie Mercedes. Ich habe kapiert, der dich gemacht hat, weiß auch, was gut für dich ist. Mercedes-Fahrer hier? Mercedes? Kannst du dich outen? Hier fahren alle VW, gell? Sonst, sorry. Ich fand einfach Mercedes geiler. Also, wenn du so ein Auto hast mit dem Stern drauf, dann hast du sicher viel angenehme, luxuriöse Fahrfreude, verbunden mit so relaxtem Ankommen. Ich fahre einen alten VW Charan, der ist gerade auf der Herfahrt mein Turbolader kaputt gegangen. Ich hoffe, ich komme noch heim. Aber selbst so ein Spitzenfahrzeug nutzt sich im Alltag ab. Glücklicherweise gibt Mercedes eine Garantie. Aber die Garantie, die gilt nur, wenn du den Service und die Reparatur wo machen lässt? Bei lizenzierten Mercedes-Werkstätten, oder? Alles klar. Warum bindet Mercedes das so sehr an sich? Ist das ein Anflug von Arroganz? Vielleicht ein Minderwertigkeitskomplex, den sie irgendwie ausgleichen müssen? Ich denke nicht. Wenn man mal vom monetären Aspekt, wenn man den mal rausnimmt, dann stimmt für mich das Bild. Sie binden das an sich, weil sie die Spezialisten sind für dieses Fahrzeug. Sie haben es erdacht, sie haben es geplant, sie haben es entwickelt, sie haben gebaut. Sie wissen genau, warum und wie dein Fahrzeug am besten funktioniert. Sie wissen am besten, was gut ist für dein Fahrzeug. Sie haben Originalwissen, sie haben Originalteile. Also, Garantie für deine alltägliche Fahrfreude ist deine volle Hingabe an die Vertragswerkstatt deines Vertrauens. Und genauso ist Jesus. Die Exklusivität in der Kundenbindung bei Mercedes ist dein Glück. Und die Exklusivität der Bindung von Jesus an sich als dein Lebensglück, das ist unser Glück. Die Garantie für deine alltägliche Lebensfreude ist deine volle Hingabe an den Gott deines Vertrauens, Jesus Christus. Er hat Originalwissen. Er kennt dich besser als du selbst. Er weiß, wie Leben funktioniert. Er weiß, wie Liebe funktioniert. Er weiß, wie Heilung funktioniert, wie Frieden funktioniert. Deine exklusive Bindung an ihn garantiert deine wahre Freiheit. Der dich gemacht hat, weiß am besten, was gut für dich ist. Als ich das gecheckt habe, war Hingabe Freude, Freiheit. Weil ich wusste, hey, und ich habe angefangen damals von ihm zu lernen und ich habe gemerkt, je länger ich mich auf die Anleitung zum Leben bei Jesus einlasse, desto stärker werde ich versöhnt mit meiner eigenen Geschichte. Ich bekomme Freiheit vom Leistungsdruck, Mut zur Wahrheit über mich selber klar zu denken und zu sprechen, meine Stärken, meine Schwächen. Ich habe gemerkt, welche Fähigkeiten ich habe. Ich habe die Fähigkeit bekommen zu vergeben. Ich habe eine stabile Identität aufgebaut. Ich habe eine hoffnungsvolle Zukunftsperspektive bekommen. Diese exklusive Bindung an Jesus, der Wahrheit, führt zum freimachenden Aufblühen meines Lebens. Und ich habe damals schnell gemerkt, damit bin ich nicht alleine. Und ich bin auch nicht der Erste. Vor mir gab es schon andere. Je länger ich die Bibel gelesen habe und die Kirchengeschichte, die sich rückhaltlos an Jesus hingegeben haben, weil sie gemerkt haben, das ist das Einzige, was wirklich zählt, um wirklich dabei zu sein in alledem, was Jesus gibt. Der Typ, der vor mir war, der hieß Paulus. Da habe ich gemerkt, hey, bei dem war das genauso. Paulus hat in seinem Leben erlebt, wie er ein ganz anderes Lebenskonzept gelebt hat und dann Jesus begegnet ist. Seiner Einzigartigkeit, seinem einzigartigen Leben, seinem einzigartigen Sterben, seiner einzigartigen Auferstehung, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und der hat seine spirituelle Lebensweise, die er bis daher hatte, in der Konkurrenz zu Jesus vollkommen auf den Kopf gestellt. Und er erzählt darüber in Philipper Kapitel 3, einem Brief, den er später geschrieben hat. Und kaum ein anderer wie Paulus war leidenschaftlicher spirituell. Er sagt dort im Philipper 3, ich hatte die richtigen Rituale. Ich habe mich beschneiden lassen am achten Tag. Ich war von der richtigen Rasse. Ich war von Israel, vom Stamm Benjamin. Ich hatte die richtige Religiosität. Ich war Hebräer von Hebräern. Ich hatte die richtige Rechtschaffenheit. Ich war Pharisäer. Und ich hatte die richtige Reputation. Ich war makellos in dem ganzen Gesetzesgehorsam und alle kannten mich. Und dann sagt Paulus, ich hatte diese ganzen Dinge in meinem spirituellen Leben. Und dann sagt er, ich habe alles für Verlust gehalten gegenüber der Erkenntnis Jesu Christi. Das ganze Ding habe ich für Dreck gehalten, um Jesus zu bekommen. Nicht meine eigene Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, in und durch Jesus Christus. Er lässt alles zurück. Warum? Weil er erkannt hatte, dass kein Ritual, keine Religion, keine Rassenzugehörigkeit, keine Rechtschaffenheit oder Reputation die Verbindung zum lebendigen Gott bringt, das ewige Leben bringt, erfülltes Leben bringt. Und es ist klar, wenn nicht mal so ein Typ wie Paulus, wenn nicht mal der gerettet war ohne Jesus, der ja zu den Juden gehört hat, die ganz nah an Gott dran waren, an seinem Wort, an seinen Verheißungen, an seinen Bünden, wenn selbst der gewusst hat, ohne Jesus gehe ich am lebendigen Gott vorbei, wie viel mehr alle anderen Menschen in anderen religiösen Strömungen, ob die Moslems sind oder Hindus oder Buddhisten, die Naturreligionen, Esoteriker, Moralisten, stark strenggläubige Katholiken, mit denen wir vielleicht vieles teilen, deren Eifer vielleicht groß ist, sagt Paulus, aber deren Erkenntnis über Jesus falsch ist, wie viel mehr leben die am wahren Leben vorbei? Jesus, warum gerade er? Ich weiß nicht, wo du stehst auf deiner Reise mit Gott. Vielleicht bist du so ein Zyniker ein bisschen, hockst da, bist dem Ganzen so ein bisschen feindselig gegenüber. Vielleicht bist du ein Skeptiker und zweifelst an dem Ganzen noch ein bisschen. Vielleicht bist du ein Zuschauer. Mal noch so ein bisschen gucken, was da passiert, aber mit wenig Motivation. Oder vielleicht bist du ein Suchender. Und du willst die Wahrheit finden. So ging mir es mit 20. Ich wurde vom Skeptiker zum Suchenden und habe dann Jesus gefunden. Diesen Einzigartigen. Und ich will dir Mut machen, egal wo du stehst, mal alle Vorurteile und alle Vorbehalte mal wieder neu zu prüfen und dich auf diese Entdeckungsreise zu machen hin zu Jesus, auf ihn dich einzulassen. Um vielleicht dann am Ende zu sagen, nee, ist nicht mein Ding. Der Typ war ein Gauner, der Typ war ein Geisteskranker, nicht mein Ding. Okay, aber dann hast du wenigstens geprüft und nicht einfach nur ignorant abgelehnt. Oder, so wie viele Millionen andere Menschen vor dir zu merken, Mensch, an dem Typ ist was dran, der ist Gott selber. Aber eines will ich dir sagen, egal wo du stehst, es gibt am Ende keine neutrale Position zu ihm. Jesus erlaubt dir keine Zuschauerrolle. Entweder er ist nicht Gott, dann vergiss ihn, dann spielt er auch keine Rolle, dann ist es dumm. Entweder er ist nicht Gott, dann vergiss ihn. Oder er ist Gott, dann gehört ihm aber auch dein ganzes Leben. Wenn er der Weg ist, dann folge ihm. Wenn er die Wahrheit ist, dann ordne ihm alle Lebensbereiche unter. Wenn er das Leben ist, dann suche Erfüllung nicht länger irgendwo anders. Warum gerade Jesus? Weil niemand sonst so gelebt hat. Weil niemand sonst so gestorben ist und weil niemand sonst so den Tod besiegt hat. Weil niemand sonst sagen kann, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bete. Vater im Himmel, und darum geht es heute Abend. Danke, dass wir es sehen können und erkennen dürfen, dass du in Jesus Christus hineingekommen bist in diese Welt, um dich vorzustellen, dich bekannt zu machen, dein Leben, deinen Rettungswillen, dein Reich zu verkündigen, der Liebe, der Hoffnung und der Freude und uns einzuladen, das ernst zu nehmen, darüber nachzudenken und klare Entscheidungen zu treffen. Nicht irgendwo auf der Zuschauerbank zu sitzen und denken, man könnte neutral bleiben, sondern eine klare Entscheidung zu treffen, wer ist dieser Jesus Christus für mich? Und ich möchte dich heute Abend bitten, Heiliger Geist, dass du durch diese Reihen gehst und dass du Menschen ansprichst, dass sie singen, beten oder beten, singen, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Ich danke dir dafür. Tu du, was wir nicht können, zu deiner Ehre und zu unserer Freude. Amen.